Herr Kimmich, beschreiben Sie doch mal Ihre Zeit als Profi im Radsport. Welche Rolle hat Doping dabei gespielt?
Well, I turned professional in 1986.
Als ich 1986 für ein französisches Team Profi wurde, hatte ich eine erfolgreiche Amateurzeit vorzuweisen. Im Vorjahr war ich Sechster der Weltmeisterschaft geworden. Ich hatte also Gründe, auf eine erfolgreiche Karriere zu hoffen. Ich begriff aber schon in den ersten Monaten, dass professioneller Radsport und Amateurradsport zwei unterschiedliche Welten sind. Leistungssteigernde Mittel waren damals schon sehr verbreitet.
And that it was indeed that the use of performance-enhancing drugs were very prevalent.
Sie waren Profi in den 80er Jahren. Ende der 80er haben die Italiener eine neue Methode im Doping entwickelt, EPO. Die 90er müssen demnach ja, wenn man den Aussteigern glaubt, die schlimmste Zeit überhaupt gewesen sein. Damals gab es kaum noch Tests. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ich hatte viel Glück. Ich war ja nur 4 Jahre Profi und das war kurz bevor EPO zur neuen Modedroge wurde. Am Ende meiner Karriere habe ich ein Buch geschrieben über meine Erfahrungen als Radsportler und über das Dopingproblem im Radsport, welches ich selbst gesehen habe. Die Reaktion des Weltradsportverbandes UCI war sehr interessant, denn sie haben es nicht ernst genommen und es als Lügen abgetan, genauso wie man es jetzt gerade mit Floyd Landis getan hat. Ich glaube, das Problem ist nicht erkannt und nicht bekämpft worden, sondern wurde erlaubt und konnte sich weiter ausbreiten, bis es unmöglich war, ohne Doping Wettkämpfe zu gewinnen.
Können Sie vielleicht einige der eher besonders dramatischen Geschichten aus dieser Zeit noch erzählen, an die Sie sich erinnern?
Well, I suppose the most dramatic story I can tell you is.
Die dramatische Geschichte ist sicher diese. In meinem 4. Profijahr fuhr ich die Tour of Ireland. Dort fuhr auch ein niederländisches Team mit dem Star Johannes Dreyer und er wurde 2 Jahre später Profi. Er wurde eines Tages, so wie viele niederländische Radprofis, tot aufgefunden. Er war im Schlaf gestorben. Als Todesursache wird EPO angenommen. EPO war noch so neu, dass die Fahrer noch nicht wussten, wie man damit umgeht. Der Effekt von EPO ist einfach, es erhöht die roten Blutkörperchen und das Blut wird dicker. Da Radprofis einen sehr niedrigen Ruhepuls haben, sterben viele im Schlaf. Und Johannes war sicher eines der schlimmsten Opfer von EPO im gesamten Fahrerfeld.
Wir haben ja vor kurzem auch das Geständnis von Floyd Landis gehört, der im Prinzip auch Armstrong sogar mit reinzieht. Wenn Sie heute die Szene beobachten, so ein bisschen auch von draußen den Blick drauf werfen, wie geht's Ihnen dabei?
Well, it's not very surprising.
Das ist nicht überraschend. Wir hören seit 10 Jahren, was dort in Armstrongs Team passiert. Floyd Landis ist ja nicht der erste Teamgefährte von Armstrong, der da auspackt. Vorher waren da schon Frankie Andrew oder Jonathan Waters mit ähnlichen Anschuldigungen und Fahrer wie Tyler Hamilton und so viele andere ehemalige Fahrer sind positiv auf Doping getestet worden. Also das war keine Überraschung. Die einzige Hoffnung für den Sport ist, dass die Anschuldigungen einmal komplett aufgearbeitet werden und wir erfahren, was Lance Armstrong angeblich so besonders macht.
Wenn ein Profi so ein Geständnis ablegt, warum finden da als Reaktion immer dieselben Mechanismen statt? Omerta, dieses sogenannte Schweigekartell, warum passiert das immer wieder?
Again, one of the things that has really...
Was mich wirklich am Fall Landis schockiert hat, ist die Tatsache, wie schnell der Weltradsportverband UCI alle Vorwürfe beiseite geschoben hat. Und so war das auch schon vor 20 Jahren, als mein Buch erschienen ist. Es war genau die gleiche Reaktion. Sie erschießen lieber den Boten der Nachricht, anstatt die Nachricht zu verstehen. Der Weltradsportverband sollte lieber die Probleme des amerikanischen Radsports angehen. Die UCI sieht es lieber, wenn Radsportler nicht auspacken. Sie ermutigen die Fahrer nicht. Das ist der Kern des Problems.
And that really is at the heart of the problem.
Ihnen selber ist es ja auch ein bisschen so gegangen. Ihr Buch Raubeine rasiert haben Sie in den 90ern geschrieben. Welche Reaktion gab es darauf, als Sie das herausgebracht haben und so eine ehrliche, sehr offene Geschichte auch erzählt haben?
Yes, it's quite interesting because the president of
Das ist ganz interessant, denn der Präsident des Weltradsportverbands, Pat McQuaid, ist Ire, so wie ich, und er war mein Trainer bei den Olympischen Spielen 1984. Ich kenne ihn also schon eine ganze Weile. Als mein Buch herauskam, war Pat McQuaid einer derjenigen, der allen erzählte, dass ich lügen würde und dass es kein Dopingproblem im Radsport geben würde. Dieser Mann kontrolliert jetzt offiziell als Präsident des Weltradsportverbands den Sport. Wenn dieser Mann sich heute hinstellt und sagt, er habe ja schon immer gewusst, dass es Doping im Radsport gäbe, dann kann ich nur lachen. Solange er nicht als Präsident abgelöst wird, wird es auch keinen sauberen Radsport geben.
So we'll ever see a clean cycling again.
Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie zum Beispiel eine Tour besuchen und sich Radsport angucken? Wie reagieren die Leute auf Sie und wie fühlen Sie sich selber dabei?
It has changed a lot now, because initially in the first, I suppose, for the first 8 years after.
Das hat sich verändert. In den ersten 8 Jahren nach dem Buch waren alle sehr, sehr unfreundlich zu mir. Aber nach dem Festina-Skandal 1998 haben die Leute zum ersten Mal das Ausmaß von Doping im Radsport verstanden. Damit hat sich auch das Verhältnis von vielen zu mir verändert. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Seitdem habe ich eigentlich nur noch Probleme mit Pat McQuaid und Lance Armstrong.
Thank
you so much. Have a good day.
Thank you very much. You're welcome. Bye-bye.
Bye-bye.